Willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Hauke Gerloff, ich bin stellvertretender Chefredakteur. Und heute beschäftigen wir uns zum zweiten Mal mit dem Thema Recht in der Praxis und schauen uns ein aufsehenerregendes Urteil an. Und dazu begrüße ich heute wiederum Katharina Vogtmeier aus Berlin, Fachanwältin für Medizinrecht in der Kanzlei D+B Law. Hallo, Frau Vogtmeier.
Guten Tag, vielen Dank.
Frau Vogtmeier, in diesem Fall ist die Initiative tatsächlich von Ihnen ausgegangen. Das heißt, nach unserem ersten Gespräch zum Thema Arbeitsteilung in der Berufsausübungsgemeinschaft und deren Grenzen, hatten wir ja gesagt, wenn Ihnen mal ein ganz besonderes Urteil auffällt, dann könnten wir überlegen, erneut ein Podcast-Gespräch zu machen. Es geht tatsächlich um ein sehr aufsehenerregendes Urteil des Sozialgerichts Dortmund. Und aufsehenerregend ist es allein des Themas wegen und wegen der Summe, um die es geht. Das Thema ist Arznei- und Heilmittelregress und es geht um eine 750.000 Euro ungefähr. Also ein echter Hammer für eine Arztpraxis und es geht da tatsächlich um eine Einzelpraxis, wenn ich das richtig gesehen habe. Wie sind Sie auf dieses Urteil gekommen, Frau Vogtmeier? Immerhin stammt es aus September 24, ist also nicht ganz taufrisch. Aber ich habe mal bei uns in der Datenbank geguckt, wir haben auch noch nicht darüber berichtet. Ist das gerade erst veröffentlicht worden?
Genau, das ist gerade erst veröffentlicht worden und in unserer Kanzlei gucken die Anwälte natürlich immer drauf, was ist gerade ganz neu, wo müssen wir hinschauen, wo sind neue Themen. Ja. Und da fiel dieses Urteil auf und da dachten wir uns, Regress in dieser Summe, das ist doch etwas, was bei Ärzten den Puls immer höher schlagen lässt. Und es gibt wirklich genügend Themen, warum das nicht nur wegen der Summe, aber auch wegen der Summe wirklich vielleicht nochmal aufs Tableau gehört.
Ja, dann schildern Sie uns doch einfach mal den Fall.
Sehr gerne. Wir haben es hier mit einem Regress wegen eines sogenannten sonstigen Schadens zu tun. Was ist passiert? Wir reden von einer 65-jährigen Fachärztin für Psychiatrie und die streitbefangenen Jahre sind 2015 bis 2020. Denn seit 2013 hatte diese Ärztin angefangen, den Großteil ihrer Arznei- und Hilfsmittelverordnung nicht mehr wie vorgesehen mit einer eigenhändigen Unterschrift, sondern mit einem Paraffen oder einem Unterschriftsstempel zu versehen. Mhm. Warum hat sie das gemacht? Sie selbst sagt, sie wäre übergangsweise auf einen Rollstuhl angewiesen gewesen und hatte nachträglich dann auch noch geschildert, sie habe einen Tremor in der Hand. Auf jeden Fall hat von diesem Vorgehen die Polizei Wind bekommen und die Staatsanwaltschaft hat angefangen zu ermitteln wegen Abrechnungsbetruges. Das wiederum haben die Krankenkassen mitbekommen und da nahm das Unheil für die Dame dann so richtig seinen Lauf, denn die Krankenkassen haben insgesamt rund 740.000 Euro zurückgefordert. Das ist die Summe, die die Krankenkassen für die Verordnungen in diesem Zeitraum von 2015 bis 2020 aufgewendet haben.
So viel, meine Güte. Da ist ja wirklich alles schief gelaufen. Bekannt sollte es ja eigentlich sein, dass die Verwendung eines Unterschriftenstempels bei ärztlichen Verordnungen nicht erlaubt ist. Die Klägerin, die sich gegen den drohenden Regress zur Wehr setzt, führt ja an, sie habe das nicht gewusst, dass das nicht geht. Kann das einen Richter nicht zur Milde stimmen? Obwohl natürlich der Grundsatz gilt, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Wenn ich mehr als 80 km/h fahre, weil ich das Schild nicht gesehen habe auf der Autobahn und dann geblitzt werde, muss ich schließlich auch zahlen. Aber dann muss ich in der Regel keine 740.000 Euro zahlen. Also muss das dann so hoch sein?
Ja, also bei Milde und Juristen, das geht oft nicht gut zusammen. Wir sind da nicht für unsere Milde bekannt, muss ich doch ehrlich sagen. Und es ist genau so, wie Sie es gerade gesagt haben. Man erwartet von Vertragsärzten, dass sie die vertragsärztlichen Regeln kennen. Man erwartet auch von ihnen, dass sie sich da aktiv drum bemühen, sich aktiv einlesen. Die Dame hatte ja selber versucht, sich zu verteidigen, indem sie gesagt hat, die Krankenkassen hätten sie da gar nicht darauf hingewiesen, dass das nicht erlaubt sei. Mhm. Und das hat das Gericht, wie auch erwartet, von jedem Juristen abgebügelt und hat gesagt, nein, also als Vertragsarzt muss man sich da selber informieren und kann die Verantwortung da nicht auf andere abschieben.
Dann machen wir den nächsten Versuch. Die Verordnungen sind ja ausgestellt und auch eingelöst worden. Und ob da jetzt sehr viel Missbrauch getrieben worden ist, das weiß man gar nicht ganz genau. Wahrscheinlich eher nicht. Die Praxis, die ist ja ganz normal gelaufen. Der Psychiaterin wird ja auch kein Missbrauch der Kassenrezepte für kriminelle Zwecke vorgeworfen. Das heißt, die Patienten haben bekommen, was sie brauchten. Nun bekommen die Kassen das vollkommen kostenfrei. Die Ärztin muss das alles aus eigener Tasche bezahlen. Ist das gerecht?
Ja, darüber kann man wirklich trefflich streiten. Und ich kenne die Antwort, die jeder Arzt geben würde. Und ich habe für diese Antwort auch viele Sympathien. Juristisch gesehen sind wir hier bei dem Streitpunkt normativer Schadensbegriff. Da können sich auch die Juristen sehr, sehr lange drüber auslassen. Was heißt das? Wir fragen uns immer, wo ist überhaupt ein Schaden entstanden? Und normalerweise ermittelt man das wirtschaftlich. Man fragt also, was wurde aufgewendet und was habe ich im Gegenzug bekommen? Und bei einer rein wirtschaftlichen Betrachtungsweise haben wir hier keinen Schaden. Natürlich, die Krankenkassen haben hier die Summe für die Arzneimittel zahlen müssen. Aber im Gegenzug haben die Patienten die Arzneimittel ja auch bekommen. Und die Kassenärztliche Vereinigung ist damit ja auch ihrem Sicherstellungsauftrag nachgekommen. Jetzt sagt die Rechtsprechung aber, und das gilt sowohl für die Bundessozialgerichtsbarkeit als auch für die Strafgerichtsbarkeit, dass sie in diesen Fällen den Schaden normativ ermitteln. Das heißt, sie überlegen sich Folgendes. Hatte die Ärztin eigentlich einen Vergütungsanspruch gegen die Krankenkassen beziehungsweise gegen die Kassenärztliche Vereinigung? Und da muss man sagen, nein. Denn einen Vergütungsanspruch habe ich nur für ordnungsgemäß erbrachte Leistungen. Wenn ich keine eigenhändige Unterschrift drunter setze, ist die Leistung nicht ordnungsgemäß erbracht und ich habe keinen Vergütungsanspruch. Das heißt, sie hat mit der Abrechnung dieser Leistungen, mit der Ausstellung der Verordnungen einen Anspruch geltend gemacht, der ihr nicht zustand. Die Krankenkassen, die Kassenärztliche Vereinigung hätten nicht leisten müssen. Sie haben es trotzdem getan und darin liegt der sogenannte normative Schaden. Und das lassen die Gerichte bislang in höchster Instanz so durchgehen. Ich habe mich mal intensiver mit der Frage beschäftigt, ob man da vielleicht nicht vor dem Bundesverfassungsgericht Erfolg gegen haben könnte, indem man sagt, das ist hier eigentlich gar kein Schadensersatz mehr. Das ist hier eigentlich schon eine Strafe. Das hat bislang aber noch niemand probiert und ich würde die Erfolgsaussichten auch als eher durchwachsen bezeichnen, um ehrlich zu sein. Ich glaube auch nicht, dass es jemand versuchen wird, denn bis man damit zum Bundesverfassungsgericht bekommt, das dauert echt lange und BGH und BSG sind da ganz eindeutig, nein, das lassen wir ausreichen, obwohl wirtschaftlich gesehen kein Schaden entstanden ist.
Nochmal kleiner Einspruch, euer Ehren. Wie ist es denn, wenn eigentlich, also sie hat ja abgerechnet, andere Leistungen für das reine Ausstellen von Rezepten kriegt sie ja eigentlich kein Geld. Das heißt also, das Geld von der Kassenärztlichen Vereinigung dürfte sie bekommen haben. Und auch, das wird ihr auch nicht im Nachhinein wahrscheinlich weggenommen, nicht? Es geht nur um die Erstattung der, beziehungsweise um die Übernahme der Verordnungskosten durch die Krankenkassen. Oder geht es da noch drüber hinaus?
Nein, also das Urteil hat sich nur mit den Verordnungskosten befasst. Ich vermute fast, dass man die anderen Kosten auch hätte zurückfordern können. Ich vermute aber, dass wir da von Summen reden, die Krankenkassen gar nicht groß interessiert haben. Eingeklagt wurden nur die Verordnungskosten. Da gilt aber genauso dieser normative Schadensbegriff. Die Krankenkassen hätten auf diese Verordnung hin eigentlich die Kosten nicht übernehmen müssen. Sie haben es nur getan, weil sie dachten, dass die Verordnungen richtig ausgestellt wurden. Und darin liegt ihr Schaden, dass sie etwas gezahlt haben, was sie streng genommen nicht hätten zahlen müssen. Es gibt aber auch in der Literatur namhafte Rechtsanwälte, die sagen, das ist nicht nur kein gerechtes Ergebnis, sondern möglicherweise auch nicht das richtige Ergebnis. Denn sie sagen, die Krankenkassen müssten sich das gegenrechnen lassen, was sie eingespart haben. Denn wenn sie bei dieser Verordnung gesagt hätten, wir übernehmen die Kosten nicht, denn es gibt keine eigenhändige Unterschrift, was wäre passiert? Der Patient wäre entweder zur gleichen Ärztin zurückgegangen und sie hätte selbst unterschrieben oder der Patient wäre zu einem anderen Arzt gegangen und der hätte eigenhändig unterschrieben und dann hätte man die Verordnung am Ende ja doch eingeführt. füllt bei der Apotheke, die Krankenkasse hätte die Kosten übernommen. Deswegen gibt es durchaus prominente Gegenstimmen, die sind bisher aber nur in der Literatur. Die Rechtsprechung hat sich davon noch nichts angenommen.
Hat sich noch keiner dran getraut. Interessant. Es gibt ja jetzt auch eine neue Gesetzgebung, dass Krankenkassen nur die Differenz der entstandenen Kosten zu den ohne das Fehlverhalten entstandenen Kosten einfordern dürfen. Verkürzt gesagt. Das wäre ja dann in dem Fall nach Ihrer Argumentation null, wenn man da der Literatur folgen würde. Können Sie dieses neue Prinzip aus der Gesetzgebung vielleicht mal erläutern und auch, warum die Richter in des Sozialgerichts Dortmund hier die Relevanz dieser neuen Regelung verneint haben?
Ja, sehr gerne. Das ist eine neue Regelung, die sich auf die Wirtschaftlichkeitsprüfung bezieht. Mhm. Die ist in Paragraph 106b SGB Römisch 5 festgelegt. Mhm. Und es gab eine Entscheidung schon des Bundessozialgerichts zu der Frage, wie weit greift diese Regelung eigentlich? Was ist davon alles erfasst? Und da hat das Bundessozialgericht gesagt, die greift nur für Unwirtschaftlichkeit im engeren Sinne. Das heißt, sie greift nur dann, wenn die Unwirtschaftlichkeit sich aus der Wahl des Arzneimittels ergibt. Also ich beispielsweise ein Arzneimittel verordne, das teurer ist als ein anderes, das aber genauso gut wirkt. Mhm. Wenn dieser Fall besteht, dann gilt die Differenzhypothese, das hat der Gesetzgeber so angeordnet. Das Bundessozialgericht ist aber zu der Auffassung gelangt, dass es eben nur für diesen Fall gilt. Und immer dann, wenn die Unwirtschaftlichkeit darauf beruht, dass ich eine Leistung falsch verordne, die Differenzhypothese dann nicht anzuwenden ist. Und darüber hinaus besteht dann noch die Frage, ob sie überhaupt auch für Paragraph 48 des Bundesmantelvertrages Ärzte gilt, in dem wir uns hier befinden. Das ist die Norm, über die der Regress erfolgte, oder ob diese Differenzhypothese nicht nur bei Wirtschaftlichkeitsprüfungen nach § 106b SGB Römisch 5 eingreift.
Oha, das klingt sehr formal. Dann versuchen wir mal den nächsten Einwand. Die Klägerin führt ja auch diverse Gebrechen, Sie haben das erwähnt, als Begründung an einen Tremor beim Schreiben und dass sie an einen Rollstuhl gefesselt war, jedenfalls zeitweise. Auch diese Gründe hatten vor Gericht keinen Bestand. Zu Recht, Frau Vogtmeier?
Ja, da würde ich ganz eindeutig dem Gericht beipflichten, aus mehreren Gründen. Zum einen hat das Gericht festgestellt, dass die Dame auf den Rollstuhl wohl nur im Jahr 2013 angewiesen war. Wenn Sie sich erinnern, wir reden hier von den Jahren 2015 bis 2020. Da greift das also schon mal nicht. Und im Übrigen leuchtet mir auch nicht so ganz ein, warum man, wenn man auf einen Rollstuhl angewiesen ist, nicht unterschreiben können soll. Dann hatte die Dame noch vorgetragen, sie habe einen Tremor. Das geht nun schon eher in die Richtung. Aber erstens, die eigenhändige Unterschrift muss nicht schön sein. Also da hätte auch ein tremorhaftes Gekritzel gereicht. Mhm. Zum Zweiten hat das Gericht bemängelt, dass die Dame diesen Vortrag erst mitten im Gerichtsverfahren gebracht hat. Also nicht schon zu Beginn im Widerspruchsverfahren, sondern erst als absehbar war, dass ihre bisherigen Verteidigungsstrategien nicht funktionieren, sagte sie auf einmal, sie habe einen Tremor gehabt. Mhm. Und da hat das Gericht ihr, glaube ich, einfach nicht so ganz geglaubt und hat gesagt, wenn der so schlimm war, dass man gar nicht schreiben konnte, warum haben Sie das nicht früher gesagt? Mhm. Und der Rat, um sowas zu vermeiden, wäre wirklich, falls ein Arzt wirklich mal etwas hat, was ihn daran hindert, dann sollte man das unbedingt offensiv ansprechen und nicht darauf setzen, dass man im Nachhinein das als Erklärung anbringen kann.
Also dann mit der KV dann wahrscheinlich, ne?
Genau, so würde ich es machen. Aha.
Ist das Urteil eigentlich rechtskräftig? Das Aktenzeichen, das nennen wir natürlich in den Shownotes, die wir dann später zum Podcast veröffentlichen. Aber ist das Urteil schon rechtskräftig oder könnte die Klägerin auch noch vors Bundessozialgericht gehen oder Landessozialgericht?
Erstmal wäre das Landessozialgericht dran. Ich habe es bis jetzt, ehrlich gesagt, noch nicht rauskriegen können. Juris hat es auch noch nicht vermerkt. Ich kann es daher noch nicht beantworten.
Also es könnte auch noch sein, dass sich da ein mutiger Rechtsanwalt traut, zu sagen, also da ja kein wirtschaftlicher Schaden entstanden ist, versuchen wir es einfach mal nochmal wieder bis zum höchsten Gericht, dass man da vielleicht doch noch auf mildernde Umstände trifft. Mal sehen.
Das könnte sein, er müsste aber bis zum Bundesverfassungsgericht gehen. Das wäre noch ein langer Weg, aber ich kann nicht ausschließen, dass er kommt.
Okay. Wenn wir uns jetzt mal die Situation der Ärztin angucken, die ist ja jetzt schon im Rentenalter mehr oder weniger, wenn ich das richtig gesehen habe. Hat das eigentlich weitere Konsequenzen, wenn sie jetzt verurteilt ist? Sie hatten auch gesagt, dass es auch ein Strafverfahren gegeben habe oder dass zumindest die Staatsanwaltschaft aktiv geworden sei. Könnte das dann sein, dass sie auch sowieso ihre Approbation dann verliert?
Ja, das halte ich in diesem Fall sogar für relativ wahrscheinlich. Uns liegen darüber keine Informationen vor, weil darüber kein Urteil veröffentlicht ist. Auf jeden Fall keins, das ich finden konnte. Aber angestoßen wurde das Ganze durch staatsanwaltschaftliche Ermittlungen. Das heißt, die haben das als Abrechnungsbetrug eingestuft. Und wenn es um Abrechnungsbetrug in einem solchen Umfang geht, über so viele Jahre mit solchen Summen, dann ist die Approbation ganz konkret gefährdet. Und dann kann es eine Verurteilung wegen Abrechnungsbetruges geben mit einer dementsprechenden entweder Geldstrafe oder sogar Gefängnisstrafe, die in so einem Fall aber sicher zur Bewährung ausgesetzt werden würde, aber eben auch mit dem Approbationsverlust.
Dann wäre auch die Möglichkeit, das Geld dann hinterher wieder neu zu verdienen, eigentlich ziemlich eingeschränkt, nicht?
Wir reden hier von einer absoluten Existenzgefährdung. Es ist, denke ich, einer der wenigen Fälle, wo man bei Ärzten wirklich sagen kann, hier ist die Existenz akut gefährdet.
Eigentlich ist das ja selten geworden inzwischen, dass so hohe Regresse ausgesprochen werden. So heißt es ja immer wieder. Wie sind da Ihre Erfahrungen? Hatten Sie schon mal so einen Fall, wo es tatsächlich um sechsstellige Summen ging?
Ja, hatte ich schon. War auch ein Faksimile-Stempel. Man soll es nicht meinen, aber es ist tatsächlich immer noch zu verbreitet. Und das sind dann auch wirklich die Verfahren, wo es um solche Summen geht. Es sind nicht die Verfahren, wo ein falsches Arzneimittel, das ein bisschen teurer war, verordnet wurde. Es sind die Verfahren, wo ganz grundlegende Regeln nicht beachtet wurden. Eben das mit der eigenhändigen Unterschrift oder auch Fehler in Kooperationsform. Und weil das dann eigentlich immer über viele Jahre passiert und jede Verordnung betrifft, kommen wir dann auch auf diese hohen Summen.
Also ist es dann auch häufiger, dass so ein offensichtlicher Bruch des Bundesmantelvertrags Ärzte vorkommt oder ist das doch selten?
Ich würde mal ketzerisch behaupten, dass es im Verordnungsbereich recht häufig ist. Das erlebe ich nicht nur in der Praxis, sondern auch als Patient. Ist Ihnen vielleicht auch schon mal passiert? Denn im Prinzip genauso wie ein Faksimile-Stempel wäre es einzustufen, wenn ein Arzt Verordnungen blanko unterschreibt und dann die Praxismitarbeiter diese Verordnungen ausdrucken. Und das ist mir jedenfalls auch als Patientin schon ziemlich häufig passiert. Auch da wäre genauso ein Regress das, was droht.
Das ist aber schwer nachzuweisen eigentlich dann, oder?
Das ist von außen schwer nachzuweisen. Wie das dann bei den Staatsanwaltschaften landet, sind Patientenbeschwerden. Wenn ein Patient da sich an die Polizei oder die KV wendet, ich habe den Arzt aber gar nicht gesehen und das kommt vor, nicht sonderlich häufig, aber es kommt vor, dann wird das sofort verfolgt.
Und dann vielleicht auch mal eine unzufriedene Mitarbeiterin oder ein unzufriedener Mitarbeiter, die dann weitergeben, ja, also hier bei uns in der Praxis ist es Usus, da liegen die unterschriebenen Rezepte, soweit das wäre eigentlich sowieso die nächste Frage, da liegen die unterschriebenen Rezepte schon in der Schublade. Das kann natürlich auch immer passieren. Aber damit sind wir schon bei der nächsten Frage. Die Gelegenheit, so einen Paraffenstempel oder einen Unterschriftenstempel zu nutzen, die kommt ja zumindest im Arzneiverordnungsbereich nicht mehr so häufig vor, weil das ist ja jetzt das E-Rezept und da hat man die 250 Verordnungen, die über die Komfortsignatur möglich sind. Da muss man sich also gar nicht mehr bis zum Empfang bewegen, um dann das ausgedruckte Rezept dann auch zu unterschreiben. Also das ist ja eigentlich deutlich vereinfacht. Wie könnte denn eine Praxis jetzt in Versuchung kommen? Oder ist das dann einfach das, was jetzt noch übrig ist? BTM-Rezepte, Heilmittelrezepte sind ja auch noch nicht im E-Rezept-Bereich angekommen. DIGA soll jetzt bald kommen. Also, aber die Massen sind es ja jetzt nicht mehr.
Genau, die Massen sind es nicht mehr. Hilfsmittel sind nach meiner Kenntnis da auch noch nicht angekommen, aber auch das ist eher der kleinere Bereich. Also die richtig hohen Regresssummen, da reden wir vom Arzneimittelbereich und der ist bis auf BTM mittlerweile ausgenommen. Deswegen ist die Relevanz sicherlich rückläufig. Was ich glaube, was kommen wird, und das ist im Prinzip das elektronische Pendant zur Blanko-Ausstellung von Rezepten, ist, dass Ärzte in die Versuchung geraten könnten, ihren Praxismitarbeitern die PIN für die elektronische Signatur zu geben, sodass die Praxismitarbeiter dann im Prinzip völlig ohne den Arzt zu konsultieren Rezepte ausstellen könnten. Das wäre auch wieder ein Verstoß gegen das Gebot der persönlichen Leistungserbringung. Auch da würde wieder genauso ein Regress festgesetzt werden können. Und das ist natürlich wesentlich schwieriger nachzuweisen als anderes, aber auch das könnte beispielsweise durch Patienten oder ehemalige Angestellte oder durch blöde kleine Fehler, wie zum Beispiel, da wird dann eine Verordnung ausgestellt an einem Tag, wo der Arzt krank war oder im Urlaub war und das fällt auf, rauskommen. Und wenn das rauskommen sollte, dann droht wieder großes Ungemach, nicht nur über Regress, sondern auch über Strafverfahren.
Ah ja, also das ist dann, also die PIN ist sozusagen das Pendant zum Paraffenstempel. Interessant.
Genau, also die bitte niemals rausgeben. Und andere Fälle, die sicherlich weiter auftreten werden, sind Fehler in der Kooperationsform. Also zum Beispiel, ich beschäftige einen Angestellten, der nicht genehmigt ist, wenn der Leistungen abrechnet. Oder Fälle, die es schon gab, war, dass man eine Berufsausübungsgemeinschaft hat genehmigen lassen. Tatsächlich hat man einen der Partner aber im Innenverhältnis wie einen Angestellten behandelt. Der war nicht am Wert der Praxis beteiligt, der war nicht eigenständig, der sollte den Sitz auch kostenlos wieder zurückgeben. Das heißt, man hat dem Zulassungsausschuss vorgespiegelt, man wäre eine BAG, war aber eigentlich keine. Auch da wurden Regresse in immenser Höhe gefordert, als das aufgefallen ist.
Und auf welcher Rechtsgrundlage dann?
Das läuft dann über die Wirtschaftlichkeitsprüfung nach 106a und 106b SGB Römisch 5, weil man sagt, alle Leistungen wurden nicht ordnungsgemäß erbracht, weil eben nicht von dem Leistungserbringer, der zugelassen war, der BAG.
Ah, okay, ja. Ja, die Juristerei ist wirklich eine komplexe Angelegenheit, das muss man wirklich sagen. Wenn Sie jetzt mal einem Arzt einen Rat geben sollten, der sich neu niederlässt oder einer Ärztin, muss ich mir dann, wenn ich jetzt ein solcher Arzt wäre, muss ich mir dann den Bundesmantelvertrag von A bis Z einmal reinziehen, so wie ich vielleicht früher die Anatomie-Lehrbücher mir reingezogen habe, oder lässt sich das mit etwas weniger Aufwand leisten?
Also im Idealfall würde er das wirklich tun. Man muss aber auch sagen, der Bundesmantelvertrag Ärzte ist ja längst nicht das einzige Werk, das Regelungen für Vertragsärzte enthält. Ja. Und dann auch noch zu verlangen, das gesamte SGB Römisch 5 zu lesen und alle anderen Richtlinien und Verordnungen, die es so gibt, das wird echt schwer. Aber zum einen gibt es ja auch Fortbildungskurse, insbesondere zu solchen Dingen. Und zum anderen muss man ja sagen, dass das mit der eigenhändigen Unterschrift und dem Blankorezept sich direkt aus dem Gebot der persönlichen Leistungserbringung ergibt. Das sollte man wirklich wissen und verinnerlichen und einmal drüber nachdenken, tue ich das, was ich hier persönlich tun muss, auch wirklich noch persönlich, oder habe ich das hier auf Leute delegiert, die das eigentlich gar nicht machen dürfen? Und wenn wir von diesen Kooperationsfehlern reden, das waren offensichtliche Umgehungsgeschäfte. Da wussten auch alle Beteiligten, dass das, was sie tun, nicht richtig ist, denn sie haben falsche Verträge beim Zulassungsausschuss eingereicht. Das heißt, das ist nichts, was einem mal aus Versehen passiert.
Ja, dann denke ich, kommen wir langsam zum Schluss. Immerhin in Sachen Regressen gibt es ja Licht am Rande des Horizonts. Die Mini-Regresse, die sogenannten Mini-Regresse, die bis zu 300 Euro, die sollen ja, wenn denn die Koalition hält, was sie verspricht, wahrscheinlich gesetzlich abgeschafft werden. Also dass es eine Bagatellgrenze gibt und damit wären zumindest die bürokratisch doch sehr lästigen Fälle der Regresse, die vielleicht einen Arzt oder eine Praxis nicht umbringen finanziell, aber doch immer wieder an den Rand des Wahnsinns bringen können, das kann man ja wirklich sagen, dass die tatsächlich verschwinden. Die letzte Koalition, da die Ampel hatte ja auch schon Anlauf gemacht und im letzten Moment ist dann das dann doch nicht mehr was draus geworden. Mal gucken, ob das dann in dieser Legislaturperiode klappt. Aber die großen Dinge, die können immer noch passieren. Würden Sie das also als Mahnung oder als Warnung an die Kolleginnen und Kollegen draußen dann doch noch mal betonen?
Ja, genau. Die großen Dinge, die können nach wie vor passieren. Ich glaube aber auch, dass, das unterstelle ich der Dame jetzt. Ich glaube, dass die wusste, dass man keinen Faksimile-Stempel benutzen darf. Ich glaube, dass diese großen Regresse in den seltensten Fällen von Leuten begangen werden, die das nicht wissen, dass man da einfach aus Unwissenheit reintappt. Deswegen vermute ich, dass es auch in Zukunft so sein wird, dass das eher Leute trifft, die dieses Risiko auch ganz bewusst eingehen.
Na denn. Frau Vogtmeier, haben Sie vielen Dank für Ihre Einblicke in diese für Ärztinnen und Ärzte so, ja, kann man wohl sagen, verhasste Materie. Vielleicht verhindern wir mit diesem Gespräch ja, dass der eine oder andere in eine solche Falle tappt, wie die Ärztin, die am Ende tatsächlich in den persönlichen wirtschaftlichen Ruin führen kann, diese Falle. Trotz dieses traurigen Falles, alles Gute für Sie.
Vielen Dank für das nette Gespräch.
Und auch wieder vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Ärztetag. Tschüss.